Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir machen uns heute Morgen auf, nachdem wir so schön Platz genommen haben, und machen einen Gemeindebesuch. Draußen steht der Bus und wir fahren jetzt durch Raum und Zeit zurück in das Jahr 54 und besuchen eine der ersten Gemeinden, die es überhaupt gab, also christlichen Gemeinden. Wir fahren nach Korinth. In Korinth, manche werden vielleicht schon dort gewesen sein, in Griechenland, liegt am Hafen, ist eine Hafenstadt. Und wir befinden uns ungefähr im Jahr 54. Und eine Hafenstadt, kann man sich gut vorstellen, ein buntes Treiben, ein großes Völkergemisch und es geht da rund. Und dort hat sich eine ganz kleine Gemeinde gebildet, viel kleiner als wir heute. Und diese Gemeinde ist überwiegend aus Unterschichtpersonen, würden wir heute sagen, besetzt. Eher ärmere Leute. Und dann gibt es so ein paar ganz Reiche. Und die finanzieren das Ganze. Die haben so ein bisschen auch die Macht, so ein bisschen, ohne dass sie sie offiziell haben. Aber sie können das so ein bisschen steuern mit ihrem Geld und Einfluss. Wir kommen da in Korinth an und stellen gleich mal was fest. Nämlich, wir spüren, in dieser Gemeinde ist nicht alles so eitel Sonnenschein. Es scheint Differenzen zu geben. Und in der Tat, ich kann Ihnen und euch sagen, ich hätte in Korinth keine Bezirkskonferenz leiten wollen. Wahrscheinlich auch keinen Besuchssonntag machen können, weil es schon sehr, sehr viel Spannungen gab. Wir stellen gleich fest, es gibt Parteiungen. Nicht nur zwischen Reich und Arm, sondern da gibt es eine Fraktion, die sagt, mein Evangelist und mein Obertheologe ist der Petrus. Ich bin ein Petrus-Anhänger. Das ist wie wenn heute Leute sagen, in Langensteinbach wird das wahre Evangelium gepredigt. Dann sagen die anderen, ja, nicht schlecht, aber ich weiß noch was Besseres. Es gibt den Apollos, auch ein wichtiger Apostel gewesen. Apollos ist eigentlich der Mensch, der mich zum Glauben geführt hat und der mir wichtig ist. Sagen wir mal heute, wer sich auskennt, die Jüngeren vielleicht, Augsburg, Johannes Hartl, Gebetshaus. Da ist irgendwie das wahre, frische Evangelium. Und dann sagen die Dritten, ja, nicht schlecht und alles gut, aber Paulus ist eigentlich der Richtige. Paulus, ein theologischer Denker mit sehr komplizierten Briefen, muss man sehr genau lesen, mehr so der Theologe. Wir merken schon, okay, die Gemeinde hat schon verschiedene Strömungen, Parteiungen, Spaltungen, heißt es auch dann im ersten Korintherbrief, aber sie bleiben zusammen. Okay, denken wir, naja, das ist ja ein spannender Gemeindebesuch, den wir machen. Es gibt übrigens noch eine vierte Partei, das sind so die ganz Cleveren, die sagen, ja, nein, keine Partei, ich bin Christus-Partei. Christus ist der wahre Führer. Sie vergessen nur, dass sie damit die Anzahl der Parteien nur vergrößert haben. Jetzt haben wir schon 4 Parteien. Okay, dann kommen wir mit den Leuten ins Gespräch und stellen fest, naja, so ganz einig sind sie auch in der Sache nicht. Wie feiert man Abendmahl? Gibt es große Unterschiede, wie man das jetzt richtig feiert, würdig und unwürdig. Es ist nämlich so, dass zum Abendmahl eigentlich ein Essen gehört. Die Armen müssen aber arbeiten gehen, die haben nicht den ganzen Tag Zeit, Abendmahl zu feiern. Und wenn sie abends kommen, haben die anderen schon gegessen und es gibt nur noch ein bisschen Brot und einen Schluck Wein. Und dann gibt es einen großen Streit, ob das jetzt das richtige Abendmahl ist, ja oder nein. Okay, stellen wir fest, das ist aber eine spannende Gemeinde. Dann geht es aber gerade weiter. Darf ein Christ heiraten? Ja, rufen wir heute. Manche sagen sogar, auch die Gleichgeschlechtlichen sollen heiraten, dürfen heiraten. Damals war die Streiterei eher anders. Nein, er soll einen Christ nicht heiraten. Weil der Herr Jesus kommt bald wieder und dann ist es wahrscheinlich eher besser, nicht zu heiraten. Paulus will das nicht ganz verbieten, aber man merkt, wie er denkt. Gut, also auch die Ehefrage ist ein Problem. Dann geht es gerade weiter. Was macht eine Gabe zu einer Geistesgabe? Das war eine große Auseinandersetzung in Korinth, in der kleinen Gemeinde. Wann bin ich sozusagen mit meinen Begabungen geistlich dabei? Die nächste Frage war, und dann höre ich auf, sonst wird es alles zu viel. Stehen die Toten auf? Ja, sagen wir heute, natürlich stehen die Toten auf. Wo kämen wir denn dahin mit unserem Glauben, wenn die Toten nicht auferstehen? Naja, der Paulus braucht ein ganzes Kapitel 15 im ersten Korintherbrief, um der Gemeinde, nicht den Heiden, sondern also Christen, zu erklären, dass es schon sehr bedeutsam ist, zu glauben, dass die Toten auferstehen. Ich habe gesagt, dort eine BK zu halten, Superintendent zu sein, wäre schon anstrengend gewesen. Das ist ungefähr die Situation in Korinth. Und ich könnte noch weitermachen. Also es gab, wenn Sie den ersten Korintherbrief lesen, dann stellen Sie fest, immer der erste Satz pro Kapitel heißt, betreffs Geistesgaben, betreffs Heiraten, betreffs, dann kommen die ganzen Streitpunkte. Das ist im Griechischen, kann man das sehr schön sehen. Also es ist nämlich so, dass die Korinther auch nicht mehr weiter wussten, wie sie mit ihren Spaltungen umgehen sollen und haben dann eine Abordnung zu Paulus geschickt, jedenfalls die Paulus-Anhänger haben gesagt, geht mal zum Paulus und fragt den. Und Paulus schreibt dann Briefe. Heute würden wir sagen, viele E-Mails gehen hin und her und Abordnungen und Diskussionen. Und da können Sie das alles nachlesen. Das ist sehr spannend, der erste Korintherbrief. Und jetzt stellt sich die Frage, okay, wenn das so verschieden ist, im Jahr 54, also wir sind nicht schon 2000 Jahre nur durch die Kirchengeschichte gegangen, was bedeutet das? Das bedeutet zunächst mal, die Vielfalt und die Verschiedenheit der geistlichen Erkenntnis war von Anfang an umstritten und sie war von Anfang an da. Wir dürfen also uns nicht vorstellen, ja, im Jahr 50, kurz nach Jesu Leben und Wirken und Sterben und Auferstehen, da war die Welt noch in Ordnung, da waren alle einer Meinung. Nein, Vielfalt gehört zum Grundbestand einer christlichen Gemeinde. Nicht nur die Vielfalt der Gaben, sondern auch die Vielfalt der Erkenntnisse, so dass sogar sozusagen es zu Auseinandersetzungen kommen kann, wie in Korinth. Das ist von Anfang an Wesen christlicher Gemeinschaft. Und wir sehen das besonders schön im ersten Korintherbrief. Die Frage ist also nicht, wie kommen wir endlich wieder zu einer einhelligen Meinung, so eine Kaderschmiede, wo sozusagen die Einheitspartei entsteht, sondern was hält uns eigentlich zusammen, wenn wir so unterschiedlich sind und so vielfältig denken? Das war die Frage in Korinth. Was hält uns zusammen? Wer hält uns zusammen? Was ist das Verbindende? Und diejenigen, die den ersten Korintherbrief drauf haben, also einigermaßen vor sich, die wissen, dass Paulus im ersten Korintherbrief argumentiert und diskutiert und dann plötzlich Ende von Kapitel 12 merkt, ich glaube, ich komme jetzt auch nicht durch mit meiner ganzen Argumentiererei. Und dann schreibt er das 13. Kapitel. Da ändert er die Sprache völlig. Es wird eher so dichterisch, poetisch, meditativ. Da kommt dann sozusagen das große, hohe Lied der Liebe. Wissen wir, wie das anfängt? Die Liebe ist langmütig und freundlich, sie erträgt alles, sie duldet alles. Und hätte ich allen Glauben und könnte ich Berge versetzen und was weiß ich alles, und hätte die Liebe nicht, dann wäre ich nichts. Und dann schreibt er die Verse, auf die es mir heute Morgen ankommt. Die Liebe hört nimmer auf. Und jetzt kommen die drei Top Gaben, wodurch das prophetische Reden aufhört, wo das Zungenreden aufhört und die Erkenntnis aufhört. Die Liebe hört nimmer auf. Prophetie hört auf, ist also irdisch, begrenzt. Zungenrede hört auf, weil sie irdisch ist, nicht ewig, begrenzt. Und die theologische Erkenntnis wird aufhören. Die Liebe nicht. Denn unser Wissen ist Stückwerk. Und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Ein Wort wird hier besonders oft wiederholt. Stückwerk. Was? Stückwerk. Mein Schwiegervater war ein Maurermeister. Ein Mensch, ein Maurermeister, wie er in jedes Klischee passt. Laut, stark, polternd, cholerisch. Und er hat so sein Unternehmen geführt. Das Herz auf dem rechten Fleck, musste man ein bisschen Geduld haben, bis man das gecheckt hat. Und wenn der mich beobachtet hat mit meinen linken Händen und sagt, Stückwerk, Johannes, das ist Stückwerk, lass mich mal. Dann war klar, okay, das taugt nichts, was ich da gerade fabriziere. Nun ist es aber so gebraucht Paulus das nicht, das Stückwerk. Er sieht das jetzt positiv. Wir sind alles Stückwerk. Apollos Petrus und Paulus und die ganzen Erkenntnisse, so wichtig sie sind. Und glaubt mir, der Paulus nimmt theologische Erkenntnis sehr, 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 sehr ernst. Ja, er bagatellisiert da nichts. Und dennoch Stückwerk. Unser ganzes Wissen, keiner darf hier stehen und sagen, was ich sage, das gilt ewig und immer und überall und ist definitiv so. Wir sind alles Stückwerke. Das ist aber gar nicht schlecht. Das ist eine Ehrenbezeichnung. Ich würde mich freuen, wenn wir heute Mittag, wollte ich schon sagen, also nachher auseinandergehen und stolz, oder nicht stolz, aber aufrecht rausgehen und sagen, ich bin ein Stückwerk Gottes. Meine Erkenntnis, mein Leben, meine Biografie, das, was mir wichtig ist, auch mein ganzes geistliches Leben, ist nicht mehr, aber auch nicht weniger als ein Stückwerk. Ein Stückwerk Gottes. Theologische Erkenntnis, Prophetie, Zungenrede, die nimmt er jetzt hier raus, sind Stückwerke, nicht mehr und nicht weniger. In unserem Gemeindebesuch entdecken wir, dass trotz dieser Spannungen in Korinth die einzelnen Gruppierungen und Menschen und Glieder der Gemeinde erkennen müssen und erkennen werden, dass sie Stückwerke sind. Und als ich vor 2 Wochen das schon einmal in Ulm gesagt habe, der EMK in Ulm, da kam nachher ein Gemeindeglied zu mir und sagte, Herr Müller, vielen Dank, aber drehen Sie es doch rum. Nicht Stückwerk nur, sondern Werkstück. Ein Werkstück Gottes. Hat mir gleich gefallen, der Ausdruck. Ein Werkstück Gottes, nicht mehr und nicht weniger. Nun ist es ja so, also die Methodisten unter uns wissen, dass der John Wesley, unser Gründer, eine Theorie entwickelt hat, die uns eigentlich unterscheiden müsste von allen anderen Kirchen. Diese geistliche Theorie, nenne ich das jetzt mal, die haben wir nur völlig vergessen und die spielt bei uns keine Rolle mehr, nämlich die christliche Vollkommenheit. Die Methodisten gibt's, weil es Christen gibt, die sagen, die Vollkommenheit wird in diesem Leben möglich. Natürlich nicht aus einem selber heraus, sondern weil Gott sozusagen schafft und dann kann man die Stufe der Vollkommenheit erreichen. Der Weg dazu ist die Heiligung. Das war so die, kurz gefasst, die Gedanken John Wesleys. Jetzt habe ich gerade gesagt, wir sollen Stückwerke sein. Wesley sagt, Vollkommenheit. Gut, wir machen mal einen Kompromiss und fragen, wie wird man ein vollkommenes Stückwerk? Wie werde ich ein vollkommenes Stückwerk oder ein vollkommenes Werkstück im Reich Gottes? So, dass ich nicht wieder der Meinung bin, ich bin schon die Vollkommenheit und die Gemeinde sprenge dadurch. Wie werde ich ein vollkommenes Stückwerk? Man könnte folgenden Weg gehen und sagen, ich werde dadurch ein vollkommenes Stückwerk, dass ich halt so bin, wie ich bin, mit meinen Grenzen und Schwächen, müssen alle akzeptieren. Und wer ein Problem mit mir hat, es ist nicht meins. Die anderen müssen sehen, wie sie mit mir halt zurechtkommen. Das ist zurzeit so ein bisschen der Zeitgeist in unserer Gesellschaft. So wird man aber kein vollkommenes Stückwerk. So wird man höchstens ein vereinzeltes Stückwerk. Ein vollkommenes Stückwerk wird man dadurch, dass man in der Gemeinde bleibt. Waren Sie schon mal in Ravenna? Manche vielleicht. Ravenna, eine Stadt in Oberitalien, gibt es eine Kirche, St. Apollinaris in Klasse, mit riesigen, wunderbaren Mosaiken. Mosaike sind so Kunstwerke, Gebilde, die aus lauter kleinen Steinen oder Blättchen oder Tondingern da bestehen, Miniteile. Und daraus entsteht ein gewaltiges Kunstwerk. Mosaik, das Zusammengesetzte, ist zusammengesetzt aus vielen kleinen Stückwerken oder Werkstücken. Wenn ich in Ravenna ein kleines Werkstück herausbreche und stehle und hier irgendwo fallen lasse, dann ist das zwar immer noch das Stückwerk aus Ravenna und das Werkstück, aber es ist kein vollkommenes Stückwerk mehr, weil der Putzdienst hat, wird es einfach wegkehren und entsorgen und sich gar nicht bewusst machen, was er da für einen wichtigen Stein in der Hand hält. In Ravenna fehlt's und beschädigt das Bild, weil es fehlt. Ich will damit sagen, ein vollkommenes Stückwerk ist man dadurch, dass man zum Mosaik gehört und im Mosaik bleibt. Wer baut dieses Mosaik? Wer ist der Künstler? Wer ist der Betrachter? Wir sehen nie das ganze Bild. Der Künstler und der Erbauer und der Erschaffer und auch Vollender dieses Bild, dieses Mosaiks ist, ich nenne es jetzt einfach mal Gott, der dreieinige Gott. Er gestaltet ein Mosaik und da gibt es die Korinther im Jahr 54 mit ihrer Art, Gemeinde zu sein, bis heute hier, heute Morgen in Mössingen. Überall Stückwerke und Werkstücke und Gott setzt zusammen. Die Toten sind übrigens auch noch dabei. Also die vor uns da waren. Und es werden noch welche kommen. Ein vollkommenes Werkstück werden wir dadurch, dass wir uns in diesem Mosaik sehen und für dieses Mosaik zur Verfügung stellen und gebrauchen lassen. Die methodistische Liturgie hat hier ein Gebet, stelle mich, wohin du willst, sende mich, wohin du willst und so weiter. Beim Bundeserneuerungsgottesdienst feiern wir das. Also setze mich dort ein, wo du mich gebrauchen kannst. Ich habe ja vorher schon gesagt, ich werde nicht nur predigen, ich werde noch ein paar Sätze zu meiner Person sagen. Das war natürlich eine Frage, die sich mir die vergangenen anderthalb Jahre gestellt hat. Wo im Mosaik soll ich, Johannes Knöller, jetzt mit meiner Existenz sein, wirken, arbeiten, dienen, ja, wenn meine Subventendenzeit zu Ende geht? Soll es einfach weiterlaufen wie immer, dann werde ich irgendwo hinversetzt und dann ist es wieder alles auch gut? Oder was kommt? Stelle mich, wohin du willst. Dein Wille geschehe. Wo ist mein Platz im Mosaik? Ich bin nicht mehr und nicht weniger als ein Werkstück. Und ein Werkstück ist nicht größer als sein Herr. Das ist die Frage, um die es uns alle geht. Und wir alle sind Stückwerke, Werkstücke im Mosaik Gottes. Vielleicht findet sich jemand zurzeit richtig gut im Mosaik und weiß, wo er oder sie steckt und steht und fühlt sich wohl. Jemand anders wird merken, ja, ich weiß auch nicht so recht, wo ich gerade bin. Ja, das kommt vor, das Mosaik verändert sich, es ist dynamisch, es ist nicht statisch, es wird noch gearbeitet an diesem Bild. Bis zum jüngsten Tag, wie wir so schön sagen. Gott kann mit ihnen etwas anfangen als Werkstück und Stückwerk. Und das ist die Schule, durch die wir in Korinth gehen müssen, oder die durch Korinther gehen müssen, dass sie nicht dadurch zusammengehalten werden, dass sie in allen Fragen einer Meinung sind. Und das Tolle ist, die Gemeinde konnte zusammenbleiben, weil sie ein Stückwerk im Mosaik Gottes ist. Jetzt heißt es bei uns in unserem Text, ja, Vielfalt, Mosaik, Stückwerke, Werkstücke, schön und gut, aber gibt es etwas, was doch irgendwie, was bleibt, also was für alle gilt? Ja, Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die Liebe ist die höchste unter ihnen. Das ist jetzt eine rhetorische Figur, also die Liebe ist nicht besser als der Glaube. Sie steht nicht auf Platz 1 und der Glaube kämpft um Platz 5, um die Euroleague-Qualifikation oder so etwas. Ja, sondern alle drei sind entscheidend wichtig. Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei gelten und die Liebe ist die höchste unter ihnen, ohne die anderen beiden abzuwerten. Egal, wo wir uns im Mosaik befinden, wo uns Gott hinsetzt, unsere Lebensform, da sind wir alle uns einig, ist Glaube, Hoffnung, Liebe. In jedem von uns bricht sich der Glaube, die Hoffnung und die Liebe anders. Aber keiner von uns ist ohne Glaube, ohne Liebe, ohne Hoffnung. Jeder von uns, in jedem von uns gestaltet sich Glauben, Hoffen und Lieben. Da kann man dann wieder eigene Predigtreihen drüber machen, was jetzt Glaube, Hoffnung, Liebe ist. Nur ganz kurz an dem Punkt. Kein Stückwerk, Glauben, kein Stückwerk macht sich selber zum Stückwerk. Der Glaube entsteht, weil Gott in uns schafft, weil Gott uns in seine Hand nimmt und uns den Glauben schenkt, den Glauben in uns weckt. Und dass wir dann sagen, ja, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben, auch das ist, so sagen wir mit unseren alten Worten, Gnade. Jedes einzelne Stückwerk lebt davon, dass Gott den Glauben in uns weckt. Und vielleicht kann der ein oder andere für ein anderes Stückwerk glaubensweckend sein. Der Glaube verbindet uns, dass Gott in uns schafft und mit uns etwas anfängt. Schöpferisch, vergebend, unvollendend. Hoffnung, Glaube, Hoffnung, das Bild ist nicht fertig. Es sind noch genug Steine da, es ist noch Platz da. Ich habe vorher schon gesagt, es werden auch noch Leute kommen. Und deswegen sind wir unterwegs, am Steinlachstrand oder wo auch immer, und laden Menschen ein, Werkstück, Stückwerk zu sein für dieses Bild. Das ist unsere große Hoffnung, dass Gott mit seinem Bild ans Ziel kommt. Und wenn es irgendwo mal zerstört wird, dann wird es wieder neu aufgebaut. Hoffnung. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Und das Dritte, die Liebe. Die Liebe ist der Kitt zwischen uns. Das sind nicht totes Gestein. Nein, wir schwingen, wir sind miteinander verbunden durch Liebe. Weil wir gerade in Korinth sind, in Griechenland. Die griechische Philosophie hat einen Satz, Liebe bekommt der, der liebenswert ist. Liebe dem Liebenswerten. Das ist ein unchristlicher Satz. Der christliche Satz lautet, Liebe bekommt der, der sie am meisten braucht. Liebe bekommt der, der sie am meisten braucht. Wer am meisten will, der bekommt Liebe. Ja, Christus hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren, heißt im Römerbrief. Also da waren wir noch nicht liebenswert durch unser Verhalten. Und so gehen wir auch miteinander um. Liebe bekommt der, der sie am meisten braucht. Das ist das, was uns zusammenhält. Ich muss oft zu Kollegen sagen, ich bin zwar nicht deiner Meinung, aber Liebe verbindet uns. Also nicht meine Liebesfähigkeit, sondern die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen. Glauben, hoffen, lieben. Das ist die Lebensform von Werkstücken und Stückwerken im großen Mosaik unseres himmlischen Vaters. Und das nehmen wir mit aus unserem Gemeindebesuch in Korinth und merken, das ist nicht immer leicht, das fällt manchmal schwer, es bleiben Fragen offen und zugleich merken wir, wie verbindend das ist, durch Glauben, Hoffen und Lieben zusammengehalten zu sein, durch den, der das große Mosaik bildet. Auch wenn ich aus meinem Amt ausscheide, wenn ich sogar Dienst in einer anderen Kirche tue, scheide ich nicht aus dem Bild aus, sondern wir bleiben verbunden in Glauben, Hoffen und Lieben. Ich wünsche uns, dass jeder von uns immer wieder seinen Platz findet. Amen.